SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Guten Tag. Gast heute beim SWR 2 Lesenswertgespräch ist einer der bekanntesten Publizisten Deutschlands, Harald Martenstein. Jahrgang 1953. In Mainz geboren, bei der dortigen Zeitung hat er auch als Journalist angefangen. Die Laufbahn führte ihn zum Berliner Tagesspiegel und zu regelmäßigen Kolumnen in Radio, Fernsehen und vor allem der Wochenzeitung Die Zeit. Ernster als seine Kolumnen sind seine Romane. 2007 veröffentlichte Harald Martenstein seinen ersten, der heißt Heimweg. Und er spielt in der Nachkriegszeit in seiner Geburtsstadt in Mainz. In der gleichen Zeit spielt auch sein neuer Roman, der heißt kurz und bündig Wut. Und er erzählt von einer erschütternden Kindheit, von einer gewalttätigen Mutter und einem Sohn, der erst aus dem Fenster springen und flüchten muss, um ein eigenes Leben zu finden. Mein Name ist Alexander Wasner, ich sitze im SWR in Mainz. Harald Martenstein sitzt im Studio in Berlin. Schriftsteller, Kolumnist, Journalist. Welche Berufsbezeichnung hören Sie eigentlich am liebsten?
Naja, ich habe mal gesagt, ich bin halt Schreiber. Ich schreibe alles Mögliche. Und tatsächlich habe ich kaum einen Genre ausgelassen, wenn ich so zurückblicke. Ich habe ja auch mal Werbetexte geschrieben tatsächlich, war dafür allerdings total ungeeignet und wurde ziemlich schnell rausgeworfen.
Warum sind Sie ungeeignet zum Werbetexten schreiben?
Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich mich in den Werbetexten über das Produkt, über das ich zu schreiben hatte, ein klein wenig lustig gemacht, ohne es zu merken. Die Leute waren so sauer, dass sie mir nicht mal erklären konnten, was ihnen genau an dem Text so gegen den Strich gegangen ist. Und das ist immer ein ganz schlimmes Zeichen.
So eine leichte Ironie merkt man bei Ihnen ganz oft. Ihr brandneuer Roman allerdings heißt Wut. Das ist kein Thema, in dem Ironie eine große Rolle spielt, oder?
Nein, es ist wirklich kein heiterer Text. Für die Leute, die mich nur als Kolumnisten kennen, sicher etwas ganz anderes. Ich habe ja auch tatsächlich, als ich angefangen habe, literarisch zu schreiben, beim ersten Roman, lernen müssen, dass das ganz anderen Gesetzen gehorcht, dass ich meinen Beruf nochmal, den Beruf des Schreibers nochmal neu erlernen musste, weil man da anders mit Sprache umgehen muss, weil es nicht auf Pointen, jedenfalls nicht auf schnelle Pointen ankommt, sondern auf erzählerischen Fluss und darauf, Dinge langsam aufzubauen. Und in so einem kurzen Kolumnentextchen muss man ja schauen, dass man das so schnell hintereinander abbrennt. Das ist also was ganz anderes, aber ich hoffe, dass es den Leuten trotzdem etwas gibt, was ich da gemacht habe.
Ich würde Sie bitten, bevor wir irgendwie viel verraten über das, worum es in dem Buch geht, außer dass es im Mittelpunkt eine Mutter-Sohn-Beziehung hat, würde ich Sie bitten, noch etwas vorzulesen daraus.
Ja, das mache ich natürlich gerne. Naja, so gerne auch wieder nicht in diesem Falle.
In diesem Falle, ja.
In diesem Falle nicht, normalerweise schon. Ich bin jetzt im ersten Kapitel auf Seite 12, also ziemlich am Anfang. Maria hat mich nach meiner Erinnerung fast immer ins Gesicht geschlagen. Der Rest des Körpers hat sie nie interessiert. Sie schlägt, bis ihre Arme müde werden. Dabei schreit sie ununterbrochen, dass ich ihr Unglück bin, dass ich ihr Leben kaputt mache, dass ich undankbar bin, dass ich ins Internat komme. Solche Sachen. Wenn ihre Arme eine Pause brauchen, drückt sie mich an die Wand und bringt ihr Gesicht ganz nah an meines. Da passt nur noch ein Stück Papier zwischen unsere Gesichter. Auge in Auge. Sie schreit, dass ich genauso bin wie mein Vater. Ein Stück Scheiße eben. Ein Feigling. Der Schlappschwanz des Jahrhunderts. Manchmal spuckt sie mich an aus kurzer Distanz. Das macht mir mehr aus als die Schläge. Weil sie das mitbekommen hat, tut sie es erst recht. Wenn sie mit Schreien und Spucken fertig ist und ihre Arme sich erholt haben, geht wieder das Ohrfeigen los. Das ist wie ein Film, der jahrelang immer wieder in meinem Kopf abgelaufen ist. Warum erinnere ich mich gerade an diese eine Szene so intensiv, die mit dem Bett? Vielleicht, weil ich nur ein einziges Mal unter das Bett gekrochen bin. Oder vielleicht, weil sie an diesem speziellen Tag unbedingt wollte, dass auch mein Stiefvater mitmacht. Sie brüllt ihn an, tu du doch auch mal was. Zeig endlich, dass du ein Mann bist und kein Schwächling. Zeig's ihm. Ich habe in Erinnerung, dass er sich irgendwie gedrückt hat. Wahrscheinlich hat er gesagt, dass er noch zu einem Kunden fahren muss. Er hat mich tatsächlich nie geschlagen, obwohl wir uns nicht mochten und nur das Nötigste miteinander redeten. Bestimmt hat sie ihn sich deswegen hinterher zur Brust genommen. Es wäre einfacher für ihn gewesen, ein paar Mal mit halber Kraft zuzuschlagen. Mein echter Vater hat mich auf ihren Wunsch ein paar Mal übers Knie gelegt. So hieß das damals. Es war eine richtige Zeremonie. Ich musste vorher die Hose und die Unterhose runterlassen und mich nach vorn beugen, über seine Beine. Dann schlug er mir auf den Hintern, was wirklich eine Kleinigkeit ist, verglichen mit dem Gesicht. Aber das kam selten vor. Vielleicht ist es sogar nur ein, zweimal gewesen. Ich war damals noch klein, höchstens 6. Später wohnte er nicht mehr bei uns. Und er machte so etwas nicht von sich aus. Ich überblätter ein paar Zeilen. Für mich wäre es leichter gewesen, wenn ich geheult und um Gnade gefleht hätte. Dann hätte sie früher aufgehört. Ein bisschen Gewinsel und sie hätte aufgehört. Nicht sofort, aber bald. Ich war stark. Ich habe niemals klein beigegeben. Und ich wusste, sie will genau das. Sie will, dass ich in meinem Blut, meinem Rotz und meiner Pisse auf dem Boden krieche und um Gnade winsele. Aber das habe ich nicht gemacht. Jedenfalls nicht, als ich schon etwas größer war. Vielleicht war es so, als ich 3 gewesen bin. Das habe ich vergessen. Ja, irgendwann muss ich kapiert haben, was sie will. Und genau das hat sie nie bekommen. Ich habe niemals geweint. Ich habe sie angegrinst. Ich habe gelacht, während sie sich die Arme müde schlug, rechts, links, immer voll in die Fresse, in ein lachendes Gesicht. Ich habe dabei gedacht, ich bin eine Festung. Diese Festung ist uneinnehmbar. Niemand kommt durch meine Mauern. Das hat sie rasend gemacht, dieses Lachen. Ich habe es gemacht wie Muhammad Ali in dem berühmten Boxkampf gegen George Foreman. Zaire, Rumble in the Jungle. Muhammad Ali stand in seiner Ecke, er wehrte sich kaum. Er ließ diesen unglaublich starken und wilden Foreman einfach schlagen, bis Foreman endlich müde war. Und am Ende blieb Ali der Sieger. Sie war unbesiegbar, wie Foreman. Aber ich habe gewonnen, wie Ali. Ich habe ihr in die grünen, wutverheulten Augen geschaut und gelacht, bis sie nicht mehr konnte. Das nächste Mal würde sie noch härter zuschlagen. Aber ich würde auch dann nicht zu Boden gehen, niemals. Sie hätte mich schon totschlagen müssen, um zu gewinnen. Aber davor hatte sie Angst. Und das wusste ich. Ich bin ins Plaudern geraten, fürchte ich. Ich habe mich in Kindheitserinnerungen verloren. So, das war dieses Stück.
Da muss man jetzt ein wenig verschnaufen danach. Plaudern ist das nicht. Was muss man tun, um so einen Tonfall zu finden?
Na, ich kann das schwer sagen. Also ich wusste, dass ich einigermaßen lapidar und ohne irgendwelche stilistischen Pirouetten schreiben muss. Einfach ganz klar eins ans andere reihen. Ja? Und die Emotion spricht ja aus der Szene, die geschildert wird. Da muss man, glaube ich, sprachlich nicht mehr viel drauflegen. Darf man wahrscheinlich auch nicht. Ja. Und dieses Ich bin ins Plaudern geraten ist natürlich aus Sicht des Erzählers so ein weiteres Stärkesignal. Ja, was wollt ihr eigentlich? Ja. Für mich ist das nur eine Plauderei. Da reflektiert er, da scheint noch einmal diese Stärke auf, mit der er versucht hat, diese Situation zu ertragen. Das, was ich gerade beschrieben habe, nicht? Also ich habe gedacht, ich bin eine Festung, da kommt niemand durch. Sie kann schlagen, so viel sie will, sie wird nicht an mich rankommen.
Ja, das muss man aber auch trainieren, um so eine Haltung überhaupt so spüren und reproduzieren zu können dann hinterher.
Naja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten, wie Kinder auf das Geschlagenwerden oder auf das Misshandeln reagieren. Da gibt es sicher die verschiedensten Strategien. Und ich nehme an, dass die Kinder so in ihrem Urinstinkt vielleicht erkennen, was für sie das Erfolgversprechende ist. Ich bin sicher, dass es in manchen Fällen auch richtig ist, um Gnade zu winseln, wie es in diesem Textstück heißt. Ja, das kann natürlich eine erfolgversprechende Strategie sein. Es kommt halt immer darauf an, mit wem man es zu tun hat.
Aber was will die Frau eigentlich in dem Augenblick? Will sie vernichten? Will sie, weint sie auf diese Art und Weise?
Sie will sich gut fühlen. Das wird ja auch reflektiert in dem Roman. Der Erzähler sagt an irgendeiner Stelle, es wäre für mich schöner gewesen, wenn ich auf die angenehme alte preußische Art geschlagen worden wäre. Glasklares Motiv, du hast irgendetwas gemacht, irgendetwas angestellt, wie die Erwachsenen sagten, dafür wirst du bestraft. Du weißt, wie du es verhindern kannst. Du weißt, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Also es ist berechenbar. Und die Gewalt, von der hier die Rede ist, ist eine unberechenbare. Die Mutter ist wie so ein ruhender Vulkan, der eben manchmal ausbricht. Und das Kind merkt, dass sie keine Sadistin ist. Es geht auch nicht um Bestrafung, sondern es geht um einen unglaublichen inneren Druck, den sie spürt und den sie lindert, indem sie sich dem Kind gegenüber so verhält. Ja. Wut, ja. Wut ist vielleicht eines der Worte dafür. Und Wut ist auch das, was das Kind immer denkt. Sie hat die Wut. Ja. Und dieses Unberechenbare macht die Sache so schrecklich. Denn überhaupt, finde ich, ist Gewalt gegen Kinder, vor allem gegen kleine Kinder, nicht mit anderen Arten der Gewaltausübung ohne weiteres zu vergleichen. Weil das Kind ja misshandelt wird von jemandem, von einem Erwachsenen, wenn es die Eltern sind, in denen es unrettbar verliebt ist. Ja, das Kind will seine Eltern lieben und liebt sie auch in den meisten Fällen, egal was sie tun. Und das Kind kann auch nicht weglaufen. Das ist ja in den meisten Fällen, zumal wenn es klein ist, keine realistische Option. Man ist mit einem Menschen zusammen, den man liebt, der aus Gründen, die man nicht durchschauen kann, einen schlecht behandelt und man kommt nicht raus, man kann nicht fliehen. Erwachsene können weggehen. Also wenn man von einem Partner schlecht behandelt wird, dann kann man weggehen. In den meisten Fällen jedenfalls. Ich weiß, es gibt auch da Ausnahmesituationen.
Ja, auch in ihrer Geschichte gibt es ja.
Oder so.
Auch in ihrem Roman gibt es ja durchaus. Deswegen, ich will noch mal kurz.
Das Weggehen kommt dann später, als er größer ist. Ne? Da geht er dann weg.
Darf ich noch bei dem Thema Wut kurz bleiben? Weil die Frage ist ja ein bisschen, es gibt Wut, es gibt Hass, es gibt Zorn. Hass und Zorn sind in irgendeiner Weise Objekt gebunden. Wut, hat man das Gefühl, wie Sie es ja selbst sagen, das kommt aus ihr heraus, oder?
Ja, das ist so etwas frei Flottierendes. Und das Kind ist halt gerade in der Nähe. Also die Situation ist ja so, dass sie alleine ist und dass es Probleme mit Männern gibt. Sie hat die große Liebe ihres Lebens, glaubt sie gefunden zu haben, in einem Studenten. Und der geht dann weg. Also ich will das jetzt gar nicht so im Detail ausführen, das wäre vielleicht dann auch zu viel verraten, aber dass dieser Mann weggeht, das schreibt sie irgendwie dem Kind zu, damit sie es sich nicht zuschreiben muss, dass er weggegangen ist. Das Kind ist schuld daran, dass die Liebe meines Lebens mich verlassen hat. Und das ist eine weitere Quelle der Wut. Und Wut, glaube ich, hat nicht immer, aber doch ziemlich oft mit Ohnmacht zu tun.
Ja.
Man steckt in einer Situation, die man mit eigenen Mitteln nicht lösen kann. Sie kann tun, was sie will. Sie kann den Mann nicht zurückbekommen. Ja, es schmerzt furchtbar. Schmerz ist furchtbar, aber sie ist ohnmächtig. In einer ohnmächtigen Situation.
Über den Zorn handelt die halbe Odyssee. Das wird den Göttern zugeschrieben. Über die Wut, merkwürdigerweise, taucht gar nicht auf.
Wütend ist
Hulk bei den Avengers.
das kann schon sein, ja.
Und er hasst es immer, wenn er zum großen grünen Monster wird, und er wird es immer nur, wenn er ohnmächtig ist.
Ja, also das Gefühl der Machtlosigkeit, so könnte man es vielleicht auch nennen, das steht bei der Wut oft Pate. Und hier in dem Roman geht es ja auch einerseits eben um dieses Kind, aber andererseits auch um die Frage der Vergebung. Also wie geht man als Erwachsener damit um? Also wie begegnet man, wenn man groß geworden ist, den Erwachsenen, die sowas gemacht haben? und mit welchen Prägungen und Malen geht man dann weiter durchs Leben? Das ist die andere Frage. Wobei, eines muss ich noch vielleicht hinzufügen, es gibt ja die Gewalt gegen Kinder, bei der dann irgendwann das Jugendamt kommt, bei der die Polizei sich einschaltet und so weiter und so fort. Diese Schwelle wird ja hier in diesem Roman nicht überschritten. Das war mir sehr wichtig. Es geht da um etwas, was so unter dem Radar fliegt. Ja? Ja. Um eine Erziehung, die mit Gewalt verbunden ist. Aber das Kind kommt ja bis dann später mal in der Pubertät oder so, das ist eine ganz andere Szene, kommt ja nicht ins Krankenhaus und da wird nicht Polizei gerufen oder sowas, weil es ist ja auch nicht schwer verletzt. Ja, es wird ja schon aufgepasst, dass da nichts ist. Und so ist der körperliche Schmerz ist nur das eine, aber der seelische ist, glaube ich, schlimmer für ein Kind in dieser Situation.
Liebt diese Frau eigentlich?
Ob sie liebt?
Ja.
Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Der Erzähler beschreibt ja, wie sie gerade so nach solchen Schlagereignissen ganz zärtlich wird. Das Kind plötzlich an sich zieht und es küsst und es streichelt. Also nichts Sexuelles, sowas. Also wirklich Zärtlichkeit, mütterliche Zärtlichkeit. Mhm. Und dann weich wird. Ja, das ist so eine Last, die von ihr gewichen ist, von der sie sich befreit hat durch Gewalt.
Und diese Kinderfigur, vergisst sie dann das Übel? Vergisst sie dann die Szene vorher?
Nein, das Kind ist ja ganz und gar, hat ja gelernt, misstrauisch zu sein und nichts zu trauen. Ja. Es weiß ja, dass es jederzeit wieder umschlagen kann. Nee, nee.
Sie haben jetzt Ende 2019, erinnere ich mich an eine Kolumne, die habe ich jetzt auch nachgeschaut. Die ist auch in Auszügen am Anfang des Buches abgedruckt dann. Meinen Vater habe ich geliebt, heißt es darin. Vor meiner Mutter hatte ich Angst. Zeitweise habe ich sie gehasst. Das ist aus Ihren Kolumnen. Ihre Kolumnen sind ja nun näher an Ihrer eigenen Biografie, nehme ich an, als ein Roman, den Sie schreiben können.
Das ist richtig. Das hier ist ein Roman, der sozusagen seinen Ausgangspunkt in dieser Kolumne findet. Ich glaube, man kann über bestimmte Dinge nicht schreiben, wenn man nicht so etwas in dieser Art kennt. Ja, dann könnte man das nicht so aufschreiben. Aber ich lege doch Wert darauf, dass es viel Erfundenes in dem Roman gibt und das alle Figuren, wie in Romanen üblich, aus dem zusammengesetzt sind, was der Autor aus seinem Leben weiß und aus dem, was er mit seiner Fantasie hinzugefügt hat. So entstehen da meistens Romane. Ja, es ist also keine Autobiografie oder so etwas.
Ist es dann Autofiktion?
Ja, ja, das ist sowas dazwischen. Ne? Ja.
Das ist ein schwieriger Begriff, aber im derzeit erscheinen ja viele Romane, in denen Autoren tatsächlich über eine Herkunft schreiben aus einfachen Verhältnissen. Meistens sind die Autoren etwas jünger. Denise Ode erinnere ich da jetzt mit ihrem Roman Streulicht. Es gibt auch etwas älter Christian Baron oder Arno Frank. Es sind immer wieder erschütternde Schicksale von Kindern. Ihr Buch hebt sich davon jetzt erstens durch die Zeit ab, in der es spielt. Und zweitens natürlich durch eine Wendung, die Sie dann im Erzählen nehmen. Jetzt erst nochmal über die Zeit. Es geht um die Nachkriegszeit.
Ja.
Sie haben darüber schon mal ein Buch geschrieben. Heimweg, Ihr erster Roman, handelte genau in der gleichen Zeit. Damals war es noch so ein ganz namenloses, diffuses Ich, das diese Geschichte schrieb. Aber es war auch schon.
Ein Kind.
Ein Kind, das in einem seltsamen Panoptikum sich aufhalten musste.
Ja.
Ich habe das Gefühl, über diese Zeit wird gar nicht so viel geschrieben und sie spielt bei Ihnen aber eine ganz große Rolle. Unterschätzen wir die Nachkriegszeit?
Naja, es ist eine Zeit, über die ich gut erzählen kann, weil ich bin Jahrgang 53, weil ich die spätere Nachkriegszeit ja so ein bisschen mitbekommen habe und die Menschen, die davon geprägt wurden, das waren eben die Erwachsenen, die mich umgeben haben. Man nimmt ja so Eindrücke ganz intensiv wahr, wenn man Kind ist. Ich weiß gar nicht, ob ich heute noch so intensiv erleben kann, wie ich das als Kind getan habe. Das lässt vielleicht doch nach. Aber zu Ihrer Frage, wird sie unterschätzt? Ich glaube, dass die Nachkriegszeit zu so einem Klischee geronnen ist, oft. Ja. Und mit diesem Klischee bin ich nicht in jedem Punkt einverstanden gewesen. Im ersten Roman In Heimweg habe ich ja über das veränderte Kräfteverhältnis zwischen Männern und Frauen geschrieben in dieser Zeit. Also die Männer, die geschlagen und gedemütigt und ehrlos, das war ganz wichtig, ehrlos aus dem Krieg zurückgekommen waren.
Das ist die Geschichte von Josef, der...
Genau, ja, Josef. Übrigens taucht in dem Roman auch eine Figur namens Rosalie auf. Das ist genau die Rosalie, die im zweiten Roman auch auftaucht. Ich habe also eine Figur jetzt durch beide Romane geführt. Der erste Roman spielte ja deutlich erkennbar in Mainz. Und dieser hier spielt ja auch irgendwie schon in einer Stadt, die man für Mainz halten kann, aber die ich nicht nenne, weil ich es einfach nicht so situieren wollte, sondern die Geschichte allgemeiner erzählen wollte. Und jetzt habe ich mich verirrt, sprachlich.
Sie sind ins Plaudern gekommen.
Ich bin ins Plaudern gekommen, ja.
Also in diesem ersten Roman hat dieses Mainz, dieses Nachkriegs-Mainz etwas durch und durch schwebend Unheimliches. Niemand kann es wirklich verstehen. Es ist aber auf alle Fälle eine äußerst ärmliche Kulisse, in der die Frauen zwar eine große Stärke haben, so wie im neuen Roman auch, aber gleichzeitig auch darum, dass die Hauptfigur ihres neuen Romans, Maria, als Prostituierte arbeitet?
Nein, das tut sie nicht, ja. Also sie wächst auf in so einer Nachtbar, wo es eben auch Prostitution gibt, aber sie weigert sich, da mitzumachen. Also sie arbeitet nicht in diesem Beruf. Aber ihre Tante, bei der sie aufgenommen wird... Es ist ihr Umfeld, ja. Das ist das Umfeld, in das sie nun hereingerät und gegen das sie sich behaupten will und muss. Ihre Tante, die die Wirtin dieses Ladens ist, die legt ihr nahe, doch da mitzumachen. Ja, sie wäre wirklich da so eine Attraktion, so ein ganz junges, hübsches Mädchen, das wäre richtig.
14.
Da würden die Kunden nur so kommen, ja. Und das macht sie aber nicht. Wobei diese Tante ja so eine ganz fürsorgliche und, wie ich finde, im Großen und Ganzen sympathische Gestalt ist. Aber
sie legt ihr halt ab und zu ein angebissenes Brot hin zum Abendessen.
Ja. Aber sie ist eben die Bezugsperson, die dieses Kind Maria eben hat. Und sie lernt dann auch, sie irgendwie zu schätzen, weil sie schon mit einer gewissen Verlässlichkeit für sie da ist. Und irgendwann sagt die Tante zu ihr, halt mir bloß keine moralischen Vorträge. Ich bin die einzige von uns sieben Geschwistern, die tatsächlich von uns sieben Mädchen, sind sieben Schwestern gewesen, ich bin die einzige, die sich wirklich selbst ernähren kann und genug Geld hat. Und ich füttere dich auch durch. Und das mache ich ja gerne, aber ich möchte keine Vorträge wegen meines Berufes von dir hören.
Also sie wächst in der Familie auf, aber ohne Vater und Mutter sozusagen.
Ja, ohne Vater und Mutter. Und sie ist ja dann noch eine Zeit lang in einem Waisenhaus, das ist noch vor Kriegsende, das ist noch in der Nazi-Zeit und wird als kleines Mädchen auch, sie kommt kurz in eine Pflegefamilie, aber da wird sie sexuell missbraucht und kommt dann aus dieser Pflegefamilie heraus. Und es ist jedenfalls ein Schicksal, das sehr hart und brutal ist und das sie natürlich auch zeichnet. Sie ist auch eine Gezeichnete. Naja, die Figuren in dem Roman sind das alle mehr oder weniger und als Autor muss ich sagen, dass ich versuche, für jede Figur Verständnis zu haben und niemals so ein langweiliges Buch schreiben möchte. Und ich hoffe, das unterläuft mir nie, ein Buch zu schreiben, in dem das Gute gegen das Böse kämpft. Ja, sowas interessiert mich gar nicht. Es sind immer irgendwie ambivalente Figuren, die so zwischen Gut und Böse stehen. Die einen mehr auf der einen Seite, die anderen mehr auf der anderen Seite. Aber wenn man sich in sie hineinversetzt, und das sollte man als Autor, glaube ich, schon tun, dann merkt man auch immer die andere Seite in ihnen. Es gibt in meinen Büchern, glaube ich, keine Guten und keine Bösen. Also das halte ich für Realismus.
Ja, aber einen von beiden müssen Sie ja schützen. Entweder müssen Sie Maria schützen oder Sie müssen den Frank schützen.
Als Autor muss ich niemanden schützen, würde ich sagen. Also höchstens die Leser vielleicht. Ja. Aber nein, mein Interesse ist, dass man versteht, wie diese Frau so geworden ist. Verstehen heißt ja nicht verzeihen. Verstehen heißt ja nicht gutheißen. Also bei jedem Verbrecher, der vor Gericht steht, versucht das Gericht, dessen Motive zu begreifen. Davon hängt das Urteil ja auch ab. Ja. Und so versuche ich das auch. Ich versuche, die Motive zu begreifen. Und am Ende kann man dieser Maria-Figur nicht wirklich vergeben. Aber man kann sagen, na ja, ich kann schon nachvollziehen, dass du das gemacht hast. Und was ich getan hätte an deiner Stelle, das weiß ich nicht. Ich kann nichts ausschließen. Ich
kann nichts ausschließen. Ja auch, die Maria ist ja auch eine außerordentlich talentierte Frau. Also sozusagen intelligent und eigentlich, Sie haben es auch geschrieben, dass sie ein bisschen ihrer Zeit voraus war.
Ja, sie ist sehr begabt, sie ist eine unheimlich gute Schülerin, sie ist sehr, sehr ehrgeizig, sie möchte gerne Anwältin werden und das scheitert alles. Sie ist eigentlich eine tolle Frau, würde ich sagen, und ist auf ganzer Linie gescheitert. Zum Teil an sich selbst, an ihrer Wut, zum Teil an den Umständen, zum Teil an der Zeit. Das spielt alles zusammen, aber sie ist gescheitert und da ist dann eben nur dieses Kind, in dem sich für sie ihr ganzes Scheitern spiegelt.
Ist sie emanzipiert?
Also ja, das ist eine interessante Frage. Also sie wäre das wahrscheinlich ganz gerne, aber ob die Zeit, in der sie sich da bewegt, das ohne weiteres zulässt. Es gibt eine Szene, da ist sie wirklich sehr emanzipiert. Sie möchte Miss Germany werden. Sie sieht wirklich gut aus und ihre Tante redet ihr zu, das doch zu probieren. Dann kommt sie auf den Laufsteg und dann werden die üblichen Sprüche gerissen von unangenehmen Gestalten. Und da wehrt sie sich sehr schlagfertig und sie wird dann natürlich nicht Miss Germany, aber sie ist irgendwie die Frau, die sich da am coolsten benimmt bei dieser Miss Germany-Wahl.
Welche Rolle spielt ihr gutes Aussehen in dieser Zeit? Ist die hindernd am eigenen Aufstieg oder ist die eher...
Naja, sie freut sich, er freut sich daran, sie betont das oft. Ja, sie sagt oft, ja, habe ich in den Spiegel geguckt und da habe ich gedacht, boah, das sieht gut aus, so geht es ihr manchmal. Und sie weiß auch, dass sie nicht wirklich die beruflichen Perspektiven hat, die sie gern hätte. Also arbeitet sie mit diesem Faktor. Sie weiß, dass sie Männer für sich gewinnen kann damit und das tut sie auch.
Es gibt noch eine Szene zwischen Maria und Ritchie, so heißt der Vater des Helden, in der es auch darum geht, wie kommt eine Frau aus diesen Verhältnissen dann mit den Verhältnissen zurecht?
Ja, die suche ich jetzt gerade mal. Also ja, ich muss erklären, wo wir gerade sind. Sie ist jung verheiratet, sehr jung, hat einen Mann geheiratet, von dem sie annimmt, der ist schon so ein bisschen besser als die anderen als Typ, weil er ist Elektriker und eigentlich wollte sie einen Mann haben, der ihr so Status verleiht, so vielleicht einen Arzt oder so etwas. Ja, aber nun ist sie eben mit diesem Elektriker zusammen, der so ein netter Kerl ist, aber je länger sie mit ihm zusammen ist, desto mehr kommt sie zum Gedanken, dass der ihrer eigentlich nicht wirklich würdig ist, dieser Ritchie. Wenn Ritchie nach Hause kam, so um 7 meistens, machte er nach spätestens 10 Minuten den neuen Fernseher an. Der war teuer gewesen. Er hatte, wie schon beim Kühlschrank, einen Ratenvertrag abgeschlossen. Hin und wieder lud er Freunde ein. Der Fernseher, Maria, das Kind. Er hatte ja einiges vorzuzeigen. Die Freunde, meistens 2 Dünne mit Brille und ein Dicker mit schwarzem Vollbart, saßen im Wohnzimmer, schauten mit dem Gastgeber fern und spielten Karten, nachdem sie Maria, der Hammer deiner Alte, und das Kind, ganz der Vater, besichtigt hatten. Dann zog Maria sich mit Frank in das bescheidene Schlafgemach zurück. Gelegentlich schreckten beide hoch, wenn einer der Freunde, wenn du Pik hast, musst du auch bedienen, brüllte, oder den spielt meine Großmutter im Schlaf. Zum Glück verlangte Ritchie niemals, dass Maria Käseäckchen vorbereitete oder in der Kneipe Nachschub holte, wenn das Bier alle war. In diesem Fall schickte er einen der Freunde, der gerade pausierte. Skat spielt man zu dritt. An solchen Verhaltensdetails, sagte sich Maria, erkannte man wohl die besten 25% auf dem Männermarkt. Als Ritchie an diesem Tag nach Hause kam, fragte er wie meistens, »Na, meine Hübschen, was habt ihr heute Schönes gemacht?« Maria sagte, »Frank kriegt schon wieder einen Zahn. Er lutscht gerne einen Eiswürfel.« Ritchie holte einen Eiswürfel und hielt ihn Frank vor das Gesicht. Der Kleine wischte das Eis mit seinen speckigen Ärmchen weg. Ritchie war ein bisschen beleidigt, aber versuchte es nicht zu zeigen. »So gut wie Mama kann ich das nicht. Schon in Ordnung.« Dann sagte Ritchie, dass er demnächst auf Montage gehe. Es gab ein Riesenprojekt in Hamburg. Irgendwas im Hafen. Es wird gut bezahlt. Das Doppelte. 6 Wochen voraussichtlich. Das heißt, du bist 6 Wochen weg? Ritchie antwortete nicht sofort, sondern ging an den Kühlschrank und begann das Abendessen für sie alle vorzubereiten. Er erwartete nicht, dass Maria Abendessen machte oder gar kochte. Genauso wenig, wie er erwartete, dass sie Käseäckchen für seine Freunde vorbereitet. Ich weiß doch, was du mit Frank alles um die Ohren hast. Das hatte er gesagt. Und daran hielt er sich. Womöglich gehörte er sogar zu den besten 15%. Ich kann auch absagen, Maria. Ritchie setzte sich an den Küchentisch, den er gedeckt hatte. Maria dachte, das ist gelogen. Er blufft. Bei einer Absage kriegt er sicher Ärger. Aber er weiß, dass ich zu den 6 Wochen nicht Nein sagen kann. Das Doppelte. Fernseher, Kühlschrank, der Kleine. Alles nicht billig. Ein Hauptgewinn, dieses Hamburg-Projekt. Was hatte sie ihm im Tausch für diesen Haufen Geld anzubieten? Die Vernunft war auf seiner Seite und das wusste er. Er sah zufrieden aus. Maria dachte, ich bin ein Löwenfell, das zu seinen Füßen liegt. Und dieser Löwe ist sogar schnurrend auf den Jäger zugelaufen. Sie hatte schließlich ihn vor der Schule angesprochen, damals nicht er, sie. Dann sag es ab. Natürlich war Ritchie verblüfft. Er brauchte ein paar Sekunden, um sich zu sammeln. Gut, aber warum denn? Weil ich nicht 6 Wochen lang den Haushalt und den Kleinen allein am Bein haben will. Sogar am Wochenende. Und nicht 6 Wochen lang Mutterseelen allein sein will. Deshalb, scheiß auf das Geld. Scheiß drauf ist leicht gesagt. Ein Urlaub wäre mal schön. Italien, wie findest du das? Ich will das Abitur nachmachen. Dazu brauche ich 3 Monate. Normal ist 1 Jahr. Aber ich schaffe das. Garantiert. Ich habe mich informiert. Nimm dir 3 Monate frei. Und dann? Dann studiere ich. Es gibt Stipendien. Wie gesagt, ich habe mich erkundigt. Das Stipendium ist für eine Person. Und wovon sollen wir leben, Frank und ich? Von Rosalies Erbe. Du weißt, dass sie mir was hinterlassen hat. Nach Abzug der Schulden sind 6.000 übrig. Das reicht auch nicht. Ich gehe nebenbei putzen, wenn es sein muss. Das habe ich bei meiner Tante auch gemacht. Ich will das, verstehst du? Ich werde es schaffen. Ritchie lächelte. Du willst nicht, dass ich nach Hamburg gehe. Verstanden. Ich würde dich auch vermissen. Dann drehte er den Kopf weg Richtung Kühlschrank. Er schämte sich wegen der Lüge, die er jetzt aussprechen würde. Ich kann nicht einfach so 3 Monate aussetzen. Die feuern mich. Elektriker sind gesucht. Ja, schon. Ich müsste woanders von vorn anfangen. Mach das, Ritchie. Fang von vorne an. Ich kenne dieses Gefühl. Ritchie sagte nichts. Wenn ich mit dem Studium fertig bin, werde ich ein Schweinegeld verdienen. Das schwöre ich dir. Du kennst mich. Ich werde sie alle an die Wand drücken. Dir wird's an nichts fehlen. Wir kaufen ein Haus in Italien mit Garten und einem kleinen Pool für Frank. Du musst jetzt einfach für 4-5 Jahre die Arschbacken zusammenkneifen, Ritchie. Anschließend regnet es Manna. Hamburg sage ich ab. Ich werde mir eine Geschichte ausdenken, die sie mir abkaufen. Über den Rest müssen wir ein anderes Mal reden. Warum ein anderes Mal, gottverfluchte Scheiße? Du hast gewusst, wer ich bin. Ich bewundere dich. Du bist schlauer als ich. Aber ich werde nicht dein Haustier sein. Ich werde nicht von deinem Geld leben. Maria stand wortlos auf, nahm Frank auf den Arm und ging ins Schlafzimmer. Richie folgte ihnen nicht. Nach einer Weile hörte sie den Fernseher. Sie hatte sich im Griff, das immerhin, sie explodierte nicht. Das Verrückte war, dass sie gerade eben genau das Gleiche hätte sagen können wie er. Wort für Wort, abgesehen von dem Satz, du bist schlauer als ich. Tja, das ist diese Stelle.
Die spielt wann ungefähr? 1960?
Ja, das muss so wirklich Ende der 50er Jahre sein. Ja.
Man spürt so ein ganz bisschen natürlich diese sagenhafte Enge, die dann zu so etwas führen konnte wie dem Aufstand der 68er. Sind das die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Lösung des Konflikts da unmöglich machen? Oder sind es die Figuren, die das von sich aus nicht können? Weil der Richie will ja vielleicht sogar mitmachen. Er sagt nur, die feuern mich. Und irgendwie ist es vor allen Dingen dann, ich werde nicht dein Haustier sein, während sie dieses Löwenfell-Dasein dann erträgt.
Ja, sie ist das Haustier. Ja, sie ist das. Ja, es ist natürlich immer so eine Mischung aus beidem. Ne? Und heute würde es so einen Dialog nicht mehr geben, aber ich glaube, oder na, vielleicht gibt es ihn schon.
Darauf will ich eigentlich raus. Ich habe ja das Gefühl,
ich kenne ja auch nicht alle Milieus. Ja.
Ich habe ja das Gefühl, dass es total modern ist. Sie nehmen sozusagen die Zeit, sie streichen die Zeit raus. Also bis vor ein paar Jahren war das ja durchaus noch normal. Ja. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, irgendwas an unseren Verhältnissen hat sich heute drastisch verändert. Und da bin ich in so einem Zwiespalt, als ich diese Szene gelesen habe.
Ja. Ich habe ja auch so ein gewisses Verständnis auch in dieser Szene für beide Seiten. Ja. Es ist immer so leicht gesagt, für beide das Beste. Aber in manchen Situationen gibt es eben nur für eine Seite das Beste. Und das ist dann die stärkere ist. Das ist er in diesem Fall.
Aber sie schafft es, ihre Wut zu kontrollieren.
In diesem Fall schon, ja. Aber es gibt ja dann später auch eine Gewaltszene zwischen Richie und ihr. Das ist der sogenannte schlimme Abend, der schlimme Morgen, wie sie das rückblickend nennt. Ja. Denn die beiden entfernen sich ja so voneinander. Sie hat Affären, er hat auch welche. Und irgendwann trifft sie mit ihrem Geliebten in so einem geliebten Studentenlokal.
Also die beiden Paare, die beiden betrügerischen Paare sozusagen aufeinander.
Ja. Also eine klassische Situation in gewisser Weise. Es ist schon Mitternacht vorbei und die Tür geht auf und da steht dann der Ehemann mit seinem Gespusi. Ich weiß gar nicht, in welchem Dialekt man das sagt. Ich glaube, das ist bayerisch.
Seitensprung? Das ist auch ein doofes Wort.
Seitensprung ist aber zeitgemäß. So hätte man das damals sicher auch genannt. Ja. Und sie mit ihrem und dann gehen sie zu viert auf die Tanzfläche und tanzen zu viert.
Da habe ich diese Assoziation gehabt. Ja, die 68er stehen vor der Tür. Es gibt schon eine Öffnung der Beziehungsverhältnisse, das Private wird in irgendeiner Weise an der Stelle dann politisch. Dieser Elektriker Richie ist ja in irgendeiner Weise dann auch ein relativ freier und durchaus zur Toleranz bereiter Mensch.
Ja. Er sagt dir ja, du musst nicht Schluss machen mit dem. Das ist also ein Student aus dem Irak, aus einer sehr wohlhabenden Familie. Und er erstaunlich Zeit. Für die Zeit.
Ja, genau.
Und er sagt, ja, gut, ich akzeptiere das mit dem, aber verlass mich nicht. Ja, das ist das, was er will. Aber sie möchte natürlich mit Zeit weggehen.
Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, manchmal schleicht sich in die Figur der Maria, die heißt ja auch Maria im Roman, schleicht sich sowas von einer Heiligenlegende fast ein.
Naja, ich bin auf den Namen gekommen, weil ja das Katholische eine gewisse Rolle spielt in diesem Roman. Es ist ein katholisches Milieu. Frank wird schon katholisch erzogen, hat einen Weihwasserkessel zu Hause und wenn er geschlagen wird, dann betet er manchmal dafür, dass seine Mutter stirbt. Ja, das ist schon eine sehr seltsame Szene, aber da vermischt sich eben beides, seine Wut auf die Mutter und der Glaube, den er gelernt hat als Kind. Und man erfährt auch, dass Maria einige Abtreibungen hinter sich hat, dass er viele Schwestern und Brüder hat, die nicht geboren wurden. Und irgendwann hatte sie genug davon. Und es war dann eben, sie wollte das nicht mehr. Und er ist dann der Auserwählte, sagt er sich. Ja, ich lebe weil von ihrer Gnade, Maria voll der Gnade, weil sie in diesem speziellen Fall gesagt hat, das Kind kriege ich jetzt, ich will keine weitere Abtreibung. Und das mit diesen Abtreibungen in dieser Zeit ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Wobei es in diesem Fall so ist, dass sie nicht zu einer Engelmacherin geht, sondern ihr Schwiegervater macht das.
Ja, da merkt man wirklich noch ganz deutlich, an wie vielen Stellen die Kirche noch in den Alltag rein regiert. Sie haben im Roman auch vorne dran ein Motto gestellt von Gertrud von Lefort. Gerechtigkeit ist nur in der Hölle, im Himmel ist Gnade und auf Erden ist das Kreuz.
Ja, ich finde diesen Spruch sehr gut. Also er bringt den Glauben aus dem Begriff. Ja. Vor allen Dingen die Formulierung Gerechtigkeit ist nur in der Hölle gefällt mir. Ja.
Puh, das ist schwierig. Das ist
ja, weil das Gegenteil von Gerechtigkeit ist ja in diesem Satz Gnade. Ja, Gerechtigkeit bedeutet, jeder bekommt das, was ihm zusteht irgendwie. Und das Glück beruht ja auf Gnade. Du kriegst etwas, was dir eigentlich gar nicht zusteht. Ja, du gewinnst die Million. Das ist nicht gerecht, wenn all die anderen, die Lotto gespielt haben, die Millionen nicht gekriegt haben. Gerecht ist das nicht. Aber es ist Gnade.
Also ist Strafe immer gerecht? Die Hölle ist eine Strafe.
Die Hölle ist eine Strafe. Aber in der christlichen Vorstellung ist es so, dass derjenige, der in die Hölle kommt, das ja nicht aufgrund von göttlicher Willkür kommt, sondern weil er sich's redet, weil der Betreffende sich schon verdient hat, in der Hölle zu sein. Es sei denn, ihm widerfährt die Gnade. Die gibt es ja auch im Glauben. Ne? Das heißt, du hast einiges auf dem Kerbholz, aber wirst der Gnade teilhaftig. Es ist faszinierend. Gertrud von Lefort ist eine ultrakatholische Autorin gewesen, die ich eigentlich nur über diesen Satz kennengelernt habe, weil ich den nachdenkenswert fand. Also weil wie dieser Satz Gerechtigkeit ist nur in der Hölle, darüber kann man doch eine Weile reden, wie wir beide jetzt gerade beweisen.
Ja, und müssen Sie jetzt Gnade vor Recht ergehen lassen, um mit Ihrer Hauptfigur irgendwie in Frieden zu kommen? Sie müssen ja dann noch Ihren Sohn beschreiben. Das ist jetzt sowieso eine der Fragen. Wer ist die Hauptfigur in diesem Roman? Die Mutter Maria oder der Sohn Frank? Das, also sozusagen, Sie haben einen Roman geschrieben mit zwei Hauptfiguren.
Ja.
Das ist nicht so häufig.
Naja.
Ja, Gegenbeispiele finden Sie jetzt leicht, aber trotzdem ist es...
mein Gehirn rattert gerade und ich suche nach Romanen mit zwei Hauptfiguren. Naja, Winnetou und Old Shatterhand sind ja zum Beispiel auch zwei Hauptfiguren. Und die tragen eine ganze Trilogie, die
aber,
beiden.
Ja, aber Maria und Frank sind nicht Winnetou und Old Shatterhand.
Nein, weiß Gott nicht. Ja.
Außerdem gibt es bei Old Shatterhand, bei Karl May gibt es immer sehr eindeutige Bösewichte und von denen haben Sie sich distanziert.
Ja, das stimmt. Ich kann nicht sagen, wer da die Hauptfigur ist. Es gibt ja auch interessante Nebenfiguren.
Dann also fragen wir jetzt einfach, was hat das jetzt denn, was macht das aus Frank in diesen Verhältnissen, groß zu werden?
Naja, er selber ist ja einigermaßen reflektiert und durchschaut das auch so, was mit ihm los ist. Also misstrauisch, Angst vor Bindungen und natürlich immer das Schlimmste erwartend. Schreibt er, er sieht immer auch noch als Erwachsener diese gepflegte Frauenhand über sich schweben, die ihm jeden Augenblick in die Fresse schlagen kann. Ja, ohne dass er in irgendeiner Weise weiß, warum und wieso jetzt gerade in diesem Moment. Und das ist so ein ständiges Gefühl der Unsicherheit, in dem er sich bewegt. Und er sagt sich, dass er im Grunde genommen, hat er dann in der Werbebranche, in der er sich bewegt, durchaus Erfolg und sagt sich, dass er das tatsächlich ihr verdankt, weil er immer funktionieren will, aus Angst vor Strafe vielleicht.
Sie geben sich nicht viel Mühe, die autobiografischen Bezüge weich zu zeichnen sozusagen.
Inwiefern?
Naja, vorhin haben Sie auch gesagt, dass Sie in der Werbebranche gearbeitet haben.
Ja, ich habe in der Werbebranche kurz gearbeitet, aber er ist ja nun richtig, er macht ja richtig viel Kohle darin. Ich bin ja beim ersten Einsatz gleich gefeuert worden. Also.
Ah, ist Frank Ihr Traum?
Nein, das nicht unbedingt.
Darf Frank Sachen, die Sie nicht dürfen?
Da müsste ich jetzt nochmal den ganzen Roman lesen. Aber es ist natürlich doch eine ganze Menge Erfundenes dabei. Und man sollte das als Autor auch nicht so auseinanderklamüsern. Es ist dann das, was es ist. Es ist entstanden eben aus beidem. Ja. Natürlich steckt da einiges von mir drin. Ja. Aber ich würde das jetzt nicht im Einzelnen aufdröseln.
Ja, hat sich schon mal ein Personenschutzverein bei Ihnen gemeldet, der literarische Personen in irgendeiner Weise in Schutz nimmt vor dem, was Ihre Autoren mit Ihnen...
Ja, nein, aber ich glaube, der muss gar nicht kommen. Ich versuche gerecht zu den Figuren zu sein. Das heißt, ich schicke sie in die Hölle. Nach Gertrud vor.
Puh. Ist es ein Roman, der geschrieben werden musste?
Ja, schon. Also es sind ja auch Erinnerungen dabei und ich hätte das unmöglich vor 20 Jahren schreiben können. Also ich glaube, ich musste dieses Alter erreichen, um in der Lage zu sein, über so eine Kindheit schreiben zu können. Und es gab auch Widerstände, die ich da überwinden musste. Und naja.
Also diese Kolumne von 2019, in der Sie über den Tod Ihrer Mutter schreiben und sagen, ich möchte mir die E-Mails nicht durchlesen, ich möchte vieles nicht wissen.
Es ist nicht der Tod, es ist also der Weg ins Heim und in Demenz, so etwas, ja. Aber ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung.
Nein, also das ist ja sozusagen ein schwieriger Moment in dem Augenblick und Sie versuchen an der Stelle ja auch eine Distanz zu erzeugen, hatte ich das Gefühl. Ja. Sozusagen eine Distanz, die Ihnen dann auch die Freiheit gibt zu schreiben und auf die Art und Weise zwei Figuren zu bauen, die Ihnen genügend fremd sind, um nicht die ganze Zeit sozusagen nur das Ich zu vermeiden.
Ja, das ist richtig. Und es ist auch so, dass wahrscheinlich in jeder Biografie, bei jedem von uns, ist der Moment, wenn die Eltern sich endgültig verabschieden von einem. Entweder sterben sie oder sie versinken in Demenz und sind eben, man kann nicht mehr mit ihnen reden, wie man früher mit ihnen hätte reden können, was man dann oft nicht getan hat. Das ist so ein wichtiger biografischer Moment. Das Gefühl des so Alleinseins in gewisser Weise. Man weiß, die eigene Generation ist die nächste, die an die Reihe kommt und jetzt die letzte Strecke des Weges, die musst du jetzt halt alleine zurücklegen. Aber andererseits sind natürlich auch die Schatten weg, die man so das Leben über hatte. Da kann man hinter manches einen Haken machen.
Wann haben Sie das Buch geschrieben? Hat Corona und die Pandemie, haben die das Schreiben beeinflusst?
Na, es ist fertig geworden im Sommer, im Frühsommer. Es ist also schon während der Pandemiezeit zum Teil geschrieben worden. Also beschäftigt habe ich mich damit so seit 2 Jahren ungefähr. Also zuerst mal muss man ja den Entschluss fällen, dieses Thema zu machen, das ja ein schwieriges Thema ist und wo sich vielleicht auch manche fragen, wieso macht ausgerechnet der jetzt das? Also mache ich das Thema, dann die Frage, wie gehe ich heran, wie strukturiere ich das? Und
hatten Sie schon Vorarbeiten gemacht? Nur mal so?
Nein, Vorarbeiten hatte ich nicht gemacht.
Aber
Nein.
Es war Ihnen immer klar, dass dieser Roman eigentlich vor Ihnen liegt?
Ja. Also ich muss sagen, ich hätte es vor 20 Jahren nicht schreiben können, aber vor 20 Jahren habe ich mich auch schon mal mit dem Gedanken getragen, so eine Geschichte zu erzählen, ja. Ja, und die Geschichten müssen halt immer für mich, also so ein bisschen was schon mit mir zu tun haben, aber gleichzeitig muss ich auch in der Lage sein, mit ihnen als einem Stoff umzugehen. Ja, also das Biografische wird dann zu einem Stoff, den man versucht so zu bearbeiten, dass auch andere was davon haben. Ja, das ist ja keine Psychotherapie, die ich mache und das ist auch kein Tagebuch, das ich schreibe. Es geht darum, einen Stoff zu nehmen und aus diesem Stoff etwas zu machen, dass andere Menschen lesen, entweder um sich zu unterhalten und Spannung zu erfahren oder aber um sich selbst zu begegnen in dem, was sie da lesen. Und das ist mir jetzt mit diesem Buch, mit dem Roman Wut, jetzt in der kurzen Zeit schon einige Male passiert, dass Leute sagten, Männer und Frauen, ja, bei mir war das so. Ja, also ich habe auch diese unberechenbaren Gewaltakte gehabt und ja auch so unter der Schwelle, wo die Polizei kommt, aber auch doch so etwas, was ich so mein Leben mit mir rumtrage und was an mir nagt und was vielleicht auch mich insofern bestimmt, als man bestimmte Sachen eben genau deswegen tut. Also auch der Kampf um Anerkennung ist ja auch ganz wichtig. Es ist das Gefühl, das Kind wächst ja auch mit so einem Gefühl der absoluten Wertlosigkeit auf. Ja, wie schlecht muss ich sein, wie wertlos muss ich sein, dass ein Mensch, den ich so liebe, mich schlägt? Ja, was bin ich denn überhaupt? Wahrscheinlich wirklich so ein Stück Abfall. Ja. Und das versucht man eben dann zu korrigieren. Und ja, es ist nicht nur ein Problem meiner Generation. Ich weiß, dass es das heute auch oft genug noch gibt. Und das ist etwas, was man wiedererkennt wahrscheinlich, wenn man das liest.
Ich muss jetzt da auch sagen, ich hatte am Anfang gleich bei dem Begriff Wut diesen Ausdruck des Wutbürgers assoziiert und habe dann das Buch erstaunt nach ihren zahlreichen Kolumnen zu Ende gelesen, ohne auch nur die geringsten Bezüge nach heute. Und das Buch ist tatsächlich sehr zeitlos geschrieben. Mhm. Aber Wut ist ja tatsächlich so eine Art, so eins dieser Themen unserer Zeit heute.
Ja. Und ja, das habe ich geahnt. Dass, also jetzt nicht speziell in Ihrem Fall, aber ich habe schon geahnt, dass viele denken, aha, jetzt schreibt er über diese gesellschaftliche Wut.
Und ja, Sie sind ja eines der ersten Opfer der zeitgenössischen Shitstorms geworden, als Sie 2013 über Unisex-Toiletten geschrieben haben und so weiter.
Ja,
ist,
ja.
Ist die Wut, die heutzutage viele Menschen zu Trollen im Internet werden lässt, zu irrationalen Demonstranten und so weiter, ist die in irgendeiner Weise mit der Wut dieser Maria vergleichbar oder sozusagen verbindbar?
Das ist eine sehr interessante Frage. Es ist, erste Antwort, es ist natürlich was völlig anderes, diese gesellschaftliche Wut. Zweite Antwort, ja, die hat natürlich auch mit Kränkung und Ohnmachtsgefühlen zu tun. Das ist vielleicht die Brücke, die man bauen kann. Es geht da ja auch um Kränkung, die mit Wut beantwortet wird. Kränkung wegen Diskriminierung, Kränkung deswegen, weil man sich gesellschaftlich an den Rand gedrückt fühlt. Kränkung, weil man denkt, Leute wie wir sind nichts mehr wert, Leute wie wir sind unwichtig. Oder dass man denkt, Leute wie wir sind seit Jahrhunderten immer schlecht behandelt worden und jetzt wollen wir endlich mal es den anderen heimzahlen. Also solche Verbindungen gibt es schon. Ja. Aber Wut ist ja, naja, ist natürlich eine Sache, die in das Politische hineinlappt. Aber um die politische Wut geht es dann
im Buch gar nicht.
Da geht es überhaupt nicht.
Ja, nein, aber trotzdem tauchte irgendwann dieser interessante Satz auf. Ja. Sie hat ihre Wut in dich hineingepflanzt. Und das war das, wo ich das Gefühl hatte, so auf einmal, oh, Wut ist ansteckend, kann man nicht sagen, sondern es ist ja tatsächlich ein sehr aktiver, hineingepflanzt ist ein sehr passender Begriff, weil es was fast Gärtnerisches hat. Es hat ja was geradezu Diszipliniertes der Misshandlung, was Maria mit diesem Frank anfängt.
Ja, das ist natürlich auch eine Angst, die jeder, der unter solchen Umständen aufgewachsen ist, in sich hat. Ja, was habe ich davon mitgenommen? Ja, bin ich vielleicht genauso? Was werde ich tun, wenn ich selbst ein Kind habe?
Der Frank leidet ja auch darunter.
Ja, er erfährt, dass er Vater wird, hat er eine unglaubliche Angst, weil er denkt, wird sich der Teufelskreis fortsetzen? Wird jetzt die nächste Runde in diesem Spiel gespielt?
Und er sucht sich Frauen, die so sind.
Naja, es ist ja, natürlich ist seine Frauenauswahl auch ein bisschen bestimmt von dem, was ihn geprägt hat. Es gibt eine Jugendfreundin, in der er die Seelenverwandte erkennt. Monika heißt diese Figur in dem Roman, die auch so ein irgendwie misshandeltes Kind ist. Er merkt, dass sie so ein ähnliches Mal trägt wie er. Und im Gegensatz zu ihm versinkt sie aber so in so einen Drogensumpf. Ja. Er macht da bis zu einem gewissen Punkt mit. Er nimmt auch alles Mögliche, aber er geht nie so aufs Ganze wie sie. Also von den gefährlichen Sachen wie Heroin und so lässt er die Finger. Und das ist also eine Frau, die er attraktiv findet, weil er denkt, die ist in gewisser Weise genauso wie ich, ja. Und die andere, die dann Mutter seines Kindes wird, eine ganz durchgeknallte Person, ja, kann man sagen, das ist fast schon, hat fast so was Ödipales. Das ist auch eine ziemlich gewaltaffine Frau, auch ein geschlagenes Kind wie er, aber die reagiert ganz anders darauf als er. Die sagt, wir sind stark, ja, wir schlagen zurück. Wir lassen uns nichts gefallen. Und man wundert sich erst, was findet er an dieser Frau? Aber es ist genau diese unglaubliche Stärke, die ihn fasziniert, weil er in dieser Stärke ja auch so ein bisschen was von der Mutterfigur wiederfindet. Und die hat eine auch für ihn selbst rätselhafte Anziehungskraft auf ihn, diese Frau.
Ist das ein Happy End?
Naja, es gibt ja im Roman so eine Art Happy End. Ja. Allerdings ist das so ein geträumtes, so eine Art Paradies. Ja. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber ja, es läuft eben auch schon eine Art Paradies hinzu. Also das
ich will ist, Sie dazu bringen, dass Sie selbst verraten.
Naja, es ist, am Anfang ist von der Hölle die Rede und am Ende landet man im Paradies. So könnte man es vielleicht sagen. Ja, es ist aus einem solchen Roman mit so einer harten Einstiegsszene, muss man in irgendeiner Weise am Ende versöhnt herauskommen, sonst wäre es zu traurig.
Vielen Dank. Ich sprach mit Harald Martenstein über seinen neuen Roman Wut. Das Buch ist bei Ullstein erschienen. Sie hörten das SWR 2 Lesenswertgespräch heute mit Alexander Wassner.